Der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
Der 26. April 1996. Der Tag, an dem Entführungsopfer Jan-Philipp Riemsmaa endlich freigelassen wurde. Die Sache liegt 25 Jahre zurück und doch stehen Christian Arndt plötzlich wieder Tränen in den Augen. Wir wollen wissen, wie er sich gefühlt hat, als damals die Nachricht kam, Riemsmaa sei frei. Kaum ist die Frage gestellt, da bebt seine Stimme und er ringt um Fassung.
Ich habe geheult. Das kommt jetzt wieder hoch. Ich habe das mal geheult, nicht? Also das. Ich konnte es einfach nicht fassen, nicht? Also das. Dass es jetzt gelöst war. Die ganze Anspannung, alles.
Für Pastor Christian Arndt waren die 12 Tage vom 15. bis 26. April 1996 sicherlich die aufreibendsten seines Lebens. Er hat viel geraucht, wenig geschlafen, durfte sich tagsüber in seiner Gemeinde nichts anmerken lassen, war die ganze Zeit voller Zweifel und lauerte immer darauf, dass das Handy klingelt und sich die Entführer melden. Die Angst, dass Riemsmaa am Ende vielleicht doch ermordet wird und er, Arndt, eine Mitverantwortung daran trägt, das hat ihn schwer belastet. Es ist das erste Mal überhaupt seit 1996, dass die beiden Männer, die entscheidend dazu beitrugen, Riemsmaa aus seinem Kellerverlies zu befreien, ein Interview geben. Christian Arndt, damals Pastor der Friedenskirche auf St. Pauli, ist der eine. Michael Herrmann, damals GALB-Politiker, der andere, einer, der sich für die Hausbesetzer in der Hafenstraße engagierte. Was Arndt und Herrmann zu berichten haben, ist so spannend wie ein Thriller von Jean Le Carré und nicht sehr schmeichelhaft für Hamburgs Polizei, die am Ende die Lorbeeren einheimste, obwohl ihr etliche Pannen unterlaufen sind, die Riemsmaa das Leben hätten kosten können. Keine Fragen mehr beantworten kann der Dritte, der damals an der Geldübergabe beteiligt war, der aus Rahlstedt stammende Soziologe Professor Lars Clausen. Er starb bereits vor 11 Jahren. Es ist der Abend des 25. März 1996. Jan-Philipp Riemsmaa, promovierter Literaturwissenschaftler, Gründer des Hamburger Instituts für Sozialforschung und ein Eigenbrötler, will ganz früh zu Bett gehen. Er hat eine Flasche Rotwein getrunken, um sich, wie er später schreibt, die nötige Bettschwere zu verschaffen. Ein Buch möchte er sich noch holen und verlässt dazu gegen 20.30 Uhr sein Wohnhaus in Blankenese und geht zu seinem nur rund 50 Meter entfernten Arbeitshaus, wo sich die Bibliothek befindet. Einige Zeit später, als sie bemerkt, dass ihr Mann nicht zurückgekommen ist, sieht Ann-Kathrin Scherer die Ehefrau nach dem Rechten. Sie erschrickt, als sie Blutflecken entdeckt. Die Statue vor dem Eingang ist umgekippt, in eine Klarsichtfolie gehüllt und mit einer Handgranate beschwert das Schreiben der Entführer. Wir fordern ein Lösegeld von 20 Millionen D-Mark, steht da. Das Einschalten von Presse und Polizei bedeutet den Tod. Der Entführte haust angekettet in einem Keller. Er hat strikte Anweisungen. Wenn es an der Tür klopft, soll er seinen Kopf auf die Matratze drücken, damit er niemanden erkennt. Nur einer der Entführer sucht ihn in diesem Verlies auf. Riemsmaa nennt ihn den Engländer, weil er ausschließlich in akzentfreiem Englisch zu ihm spricht. Heute wissen wir, es ist Thomas Drach. Für Riemsmaa sind die Gespräche mit dem Engländer eine, wie er schreibt, Oase in der Eintönigkeit. Später ärgert sich Riemsmaa zwar über diese Gefühle, aber ja, er gibt zu, er sei dem Entführer regelrecht dankbar, als der ihm Bücher bringt. Jean Le Carrés »Die Libelle« etwa und Tom Wolfes »Fähige Feuer der Eitelkeiten«. Riemsmaa schreibt, dass es Momente gibt, in denen er sich wünscht, der Engländer würde ihn trösten, ihm die Hand auf die Schulter legen. Das Verhältnis zum Entführer habe zeitweise etwas Kumpel, fast Kumpanenhaftes, schreibt er. Phänomene, für die es einen Namen gibt, Stockholm-Syndrom. In seiner ersten Woche im Keller marschiert Riemsmaa nur auf und ab, soweit es die Kette an seinem Fuß zulässt. Drei Schritte hin, drei Schritte her. An dem einen Tag kommt er auf 15.000, am anderen auf 18.000 Schritte. Zwei Tage nach dem Verschwinden Riemsmaas schicken die Entführer das erste Lebenszeichen ihrer Geisel. Ein Foto. Riemsmaa, sitzend auf einem Stuhl, bekleidet mit einem Trainingsanzug, in der Hand eine Tageszeitung. Jemand hält eine Kalaschnikow ins Bild. Das Foto weckte Erinnerungen von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer, hat die RAF eine ähnliche Aufnahme gemacht, kurz vor dessen Ermordung. Anweisungen für eine Geldübergabe enthält der Brief nicht. Stattdessen wird die Familie aufgefordert, Grußannoncen in der Mopo zu schalten. Die erste erscheint am 28. März. Alles Gute an Katrin, melde dich mal persönlich. Daneben eine Faxnummer für weitere Anweisungen, was so viel heißen soll wie, wir sind bereit zu zahlen. Trotz der Drohung, Remsma zu töten, falls die Polizei eingeschaltet wird, hat sich Ann-Kathrin Scherer gleich nach der Entführung an die Kripo gewandt. Es ist die Polizei, die jetzt fast täglich den Weg über die Mopo-Grußanzeigen wählt, um Kontakt zu den Entführern aufzunehmen. Alle Annoncen beginnen mit »Alles Gute an Katrin«, dann folgt die jeweilige Nachricht. »Ich hoffe, du meldest dich bald« oder »Ich mach doch alles, was du willst, was ist los?« Wir wollen doch beide das Gleiche, möglichst schnell. Melde dich. Endlich, am 3. April um 2.45 Uhr ruft einer der Entführer an. Seine Stimme wird von einem Verzerrer verfremdet. Kurz darauf soll die Geldübergabe stattfinden, die dann aber scheitert. Remsmars Ehefrau und der als Geldbote vorgesehene Anwalt Johann Schwenn, ein Freund des Entführten, kommen zu spät, weil der Volvo, den sie benutzen sollen, nicht zur Verfügung steht, sondern erst bei der Polizei abgeholt werden muss. Als Scherer und Schwenn durch den Elbtunnel fahren und an der Autobahn nach einem Blinklicht Ausschau halten, ist da keins mehr. Die Entführer wissen jetzt, dass die Polizei im Spiel ist, sind stinksauer und erhöhen den Druck. Remsmars Frau erhält einen Brief. Sollte die Übergabe aus polizeitaktischen Gründen scheitern, schneiden wir Herrn Remsmar einen Finger ab, heißt es darin. Es vergeht eine quälend lange Woche, bis Anweisungen für eine Geldübergabe kommen. Diesmal lotsen die Entführer Schwenn erst nach Luxemburg, dann auf einen Parkplatz bei Trier, wo der Anwalt den Geldsack über einen Zaun werfen soll. Erneut gibt es eine Panne, weil eine mitfahrende Polizeibeamtin erst ihren Pass von zu Hause holen muss, verspätet sich Schwenn. Die Entführer holen das Geld nicht ab. Das Bangen um das Opfer beginnt erneut. Die Entführer wollen kein weiteres Mal Schwenn als Geldüberbringer akzeptieren. Sie verlangen von Remsmar, er möge neutrale Personen benennen, bei denen sichergestellt sei, dass sie nicht mit der Polizei kooperieren. In seinem Kellerverlies schreibt der Entführte daraufhin die Namen Lars Clausen und Christian Arndt auf einen Zettel. Der eine lehrt in Kiel Soziologie, der andere hat, wie Remsmar selbst, einer Gruppe von Leuten angehört, die 1987 im Konflikt um die Hafenstraße vermittelten. Montag, 15. April. Pastor Arndt hat gerade den Konfirmandenunterricht beendet, als sein Telefon klingelt. Eine elektronisch verzerrte Stimme sagt zu ihm, wir haben Jan-Philipp Remsmar entführt.
Und Jan-Philipp Remsmar hätte mich und Clausen, einen Freund, den ich auch nicht kannte, vorgeschlagen, jetzt die Geldübergabe zu regeln und ohne Polizei. Und fragen sie mich, ob ich dazu bereit sei und ich war erstmal wie vom Kopf geschlagen und habe dann sofort zugesagt.
Er habe die Entführer gewarnt, dass die Polizei aufgrund seiner Hafenstraßenaktivitäten möglicherweise sein Telefon abhört, so Arndt. Daraufhin fordert ihn die Stimme auf, sich für die nächsten Gespräche ein Handy zu besorgen. Schließlich kündigt die Stimme an, dass Arndt am darauffolgenden Tag einen Brief von Remsmar bekommen werde. Gleich nach diesem Telefonat zieht Christian Arndt einen Mann ins Vertrauen, den Hamburgs Innensenator Alfons Pawelczyk mal im Zusammenhang mit dem Hafenstraßenkonflikt in einer Senatspresseerklärung als eine Gefahr für die Sicherheit der Stadt bezeichnet hat. Den Gallabgeordneten Michael Herrmann. Christian Arndt weiß, dass Herrmann mit Remsmars Frau gut bekannt ist.
Dann dachte ich, ja, Michael anrufen, wir hatten auch früher schon hin und wieder mal, wenn wir Gespräche, wenn die notwendig waren, uns angerufen und gesagt, wir müssen mal einen Spaziergang machen. Da dachte ich auch, ja Michael, wir müssen ganz dringend einen Spaziergang machen. Und dann habe ich Michael davon erzählt und er sagte ja dann, dass er dann den Kontakt zur Familie aufnehmen würde. ich mich zurückhalte und eher so, auch so für die Polizei und so, so nach außen hin möglicherweise als der neue Geldbote mir den Rücken frei halten könnte, würde.
Michael Herrmann spielt in diesen Plänen eine wichtige Rolle. Er ist es, der den Kontakt zur Familie Remsmar halten und so Arndt und Clausen den Rücken frei halten soll. Wer die Geldüberbringer sind, darf die Polizei nach Möglichkeit nicht erfahren. Das würde Remsmar in Gefahr bringen. Dienstag, 16. April. Der angekündigte Brief von Remsmar trifft ein. Darin bittet der Entführte Christian Arndt darum, alles zu tun, dass er freikommt. Auch zwei Briefe für Remsmars Frau und Sohn Johann sind mit dabei. Herrmann erinnert sich.
Naja, dann bin ich, glaube am selben Abend noch, ne? Abends um 8 oder 9.
Das kann sein, ja.
Bin ich dann rausgefahren in das Wohnhaus und habe bei Ann-Kathrin geklopft. Und dann kamen zwei Bullen an die Tür und waren irgendwie überrascht, wer das da ist. Die erkannten mich wohl irgendwie, denke ich mal. Und ich habe gefragt, ob ich Frau Scherer sprechen könnte und so. Und sie kamen dann gleich und hat die Polizisten weggeschickt gleich. Und ich habe ihr gesagt, ich möchte gerne mit ihr mal irgendwo abgeschieden reden. Ne? Dann sind wir runter in den Keller gegangen, nicht in den Keller, sondern ins Hütterau, wo der, wo wir uns am Tisch gesetzt haben und neben uns stand der Seesack mit dem Geld drin. Und dann war sie also total aufgelöst und glücklich und froh, dass es einen neuen Ansatz gegeben hatte, ne? Weil sie hatte berichtet, es gibt nichts mehr, es ist im Moment alles tot da, da passiert nichts mehr, zwei oder drei Geldübergaben gescheitert und hat nur kurz erwähnt, wieso, warum, weshalb. Also das ist also schon, sie eigentlich von der Polizei recht stark abgenervt war, ne? Obwohl die sich da wohl Mühe gegeben haben, die beiden, die da immer um sie rumschulterwenzelten und um Johann. Naja, jedenfalls habe ich dann mit ihr drüber gesprochen, dass es wohl vernünftig wäre, dass wir uns dann einen Plan entwickeln jenseits der Polizei.
Daraufhin beendet Ann-Kathrin Scherer die Zusammenarbeit mit dem LKA. Die beiden Beamten, die sich seit Beginn der Entführung Tag und Nacht in ihrem Haus aufhalten, müssen ihre Sachen packen und abziehen. Spezialisten der Wirtschaftsdetektei Espo, zum Teil ehemalige BKA-Beamte, sollen den Fall übernehmen. Scherer fordert Bürgermeister Henning Foscherau auf, persönlich dafür zu sorgen, dass die Polizei sich ab sofort raushält. Der Bürgermeister sagt das zu, aber ob sich das LKA auch daran halten wird?
Mir war aufgefallen, dann schon sehr früh, dass auf dem Kirchplatz vor der Friedenskirche ist eine Bank. Da ist so ein kleiner Park am Brunnenhof. Brunnen, und da, dass da plötzlich immer jemand saß und Zeitung las. Sehr ungewöhnlich.
Also irgendwann hatten sie uns auf dem Schirm, ja.
Ja, ich hatte dann, ich war mir nicht klar, ist das Polizei oder sind die Entführer? Ich hatte Michael dann ein paar Mal noch besucht, hatten wir dann Gespräche, und als wir dann da in der Kneipe im Restaurant waren, dann noch gar nicht geöffnet, dann kam auch eine Frau rein, die einfach so rumging, und wir unterhielten uns, da war keine Gäste da, nicht? Und gefragt ist dann, ja, kann ich Ihnen helfen? Nein, nein, ich will nur gucken. Nicht? Also das war uns schon ziemlich auffällig. Ich merkte dann, dass als ich mich bewegte, dass wenn ich durch die Gemeinde ging, dass dann doch hin und wieder Zivilwagen in meiner Gegend, in meiner Nähe waren. Und das hatte mich dann genervt, dass ich dann nur mit dem Fahrrad gefahren bin. Und an einem Wochenende dann in die Friedensallee zu einer Bekannten gefahren bin mit dem Fahrrad und merkte, dass so einer ganzen Umgebung an Straßenkreuz und so waren Fahrradkuriere. Zu zweit und zu dritt, die standen da und das fiel mir so auf, dass ich sagte, also sofort war mir klar, dass ich bin da nicht mehr Straßen gefahren, sondern durch Parks, und dann konnte im Auto nicht hinterher. Und deswegen wahrscheinlich dann die Fahrradkuriere, aber das war so auffällig, dass ich war immer noch unsicher, von welcher Seite das nun ist.
18. April. Arndt bekommt einen Anruf. Er soll zur Rezeption des Hotels Fürst Bismarck gegenüber vom Hauptbahnhof kommen. Von dort gibt der Pastor den Entführern am Telefon die Nummern der Handys durch, die Michael Herrmann für das geheime Befreiungskomitee besorgt hat. Arndt drängt darauf, dass die Geldübergabe nun bald stattfindet. Alles sei bereit.
Ja, dann hatte ich Ihnen auch dann am Mittwoch mitgeteilt, dass wir abfahrbereit sind. Es ist alles organisiert. Also wir könnten ja am Freitag, am Donnerstag oder Freitag, kann ich nicht genau sagen, hätten wir alles organisiert. Ich warte auf einen Anruf und wir sind abfahrbereit. Und dann sagten sie mir, das geht viel zu schnell. Sie seien in ihren Vorbereitungen noch nicht so weit. Und sie würden sich wieder melden. Das ging dann alles nur noch über Handy. Das war für mich ein Problem. Weil ich, wo soll ich ein Handy tragen? In der Gemeinde und so normalen Arbeit hatte ich Pullover und so an. Und plötzlich hatte ich dann nur noch Sandos an. Und war auch recht nervös. Das war aufgefallen, aber ich musste so tun, als ob ich die Arbeit weitermache und dann warten. Und ich hatte den Entführern noch gesagt, dass sie bitte am Sonntag Vormittag nicht anrufen mögen, weil ich einen Gottesdienst habe.
23. April. Endlich der Anruf, auf den Arndt so lange gewartet hat. In der übernächsten Nacht soll das Geld übergeben werden. So wie die ESPO-Experten es ihm eingeschärft haben, stellt Arndt aber Bedingungen. Ohne ein weiteres Lebenszeichen Remsmas werde er gar nicht erst losfahren, sagt er. Er macht den Entführern klar, dass die Verantwortung für eine erfolgreiche Geldübergabe allein bei ihnen liege und verlangt völlige Offenheit. Zu den Aufgaben Michael Herrmanns gehört es, das Fahrzeug für die Geldübergabe zu beschaffen. Pastor Arndt hat um einen Opel Astra gebeten. Er will das gleiche Fahrzeug wie das, das er im Alltag fährt, um in seiner Aufregung bloß nichts falsch zu machen. Mit diesem Auto fahren Lars Clausen und Christian Arndt am Abend des 24. April zur Warburg-Bank. In der Tiefgarage überreichen Angestellte wortlos das Lösegeld. 30 Millionen Mark, zur Hälfte in Schweizer Franken, schleppt Arndt wenig später in zwei Sporttaschen quer durch St. Pauli bis zu seinem Pfarrhaus. Er weiß, es wird noch eine lange Nacht.
Da haben wir dann gewartet und bekamen dann am Mittwoch, entweder um 11 oder so gegen 11, halb 12 abends bekamen wir einen Anruf von den Führern, dass wir losfahren sollten bis zur Autobahnstätte Münsterland. Also Bremen und so. Und ich sagte ihnen nochmal, dass ich mich, sie sagten, ich sollte zügig fahren. Ich sagte, ich fahre nur so schnell, wie die Vorschriften sind, weil ich nicht mich in Gefahr begegne, dass ich irgendwie angehalten werde und dann neugierig Polizisten dann reingucken. Und das hatten sie akzeptiert. Es wurde mitgeteilt, dass an der Ausfahrt der Raststätte und des Parkplatzes an einem Vorfahrtsschild ein Brief für uns ist, in dem uns mitgeteilt wird, wie wir weiterfahren sollten. Und das war dann auch so. Clausen ist dann rausgegangen und hat gesucht, ich bin im Wagen geblieben. Das war immer bei uns beiden auch die Befürchtung, was passiert mit uns? Werden wir hier vielleicht vorher schon abgefangen? Also da geistern ja so viele Vorstellungen und solche Gegend. Es kam ja auch das Gerücht, ja, es könnte sein, dass es so die Russenmafia oder so, also Banden, die berufsmäßig damit, fast berufsmäßig da sich engagieren, dass sie damit was zu tun haben. Also es war schon, ja, dann der Druck auch, dass gesagt wurde, ja, es geht um das Leben von Jan Philipp Remsmar, nicht? Die lassen uns mit der Nase rumtanzen. Und also ich kann nur sagen, ich habe einfach nur funktioniert. Die Ängste waren da, die Befürchtungen, aber ich habe einfach, ja, wie, das kann ich heute nicht mehr sagen, ich habe einfach funktioniert. Und von der ESPO hatten wir vorher noch eine kurze Einweisung bekommen, Clausen und ich, wie wir uns verhalten sollten. und dass wir immer auch überprüfen müssten, ob Rixmer noch am Leben ist bei den Anrufen. Also da mussten sie dann, sollten sie uns bestimmte Sachen sagen, die sie nur von Rixmer wissen konnten. Das wurde uns mitgenannt, wo ist, kommt die Katze sowieso her und solche Sachen.
Arndt und Clausen sollen die Raschette Münsterland ansteuern, wo an einem Vorfahrtsschild eine Nachricht für sie angebracht ist.
Und da stand nun drin, dass wir uns auf welchen Autobahn wir weiterfahren sollten und bei einer Abfahrt, das war in der Nähe von Krefeld, runterfahren sollten und sofort links auf den Feldweg rauf. Den Feldweg weiter, bis es nicht mehr weiter ginge. Und wir sollten uns dann den Wagen stehen lassen, uns entfernen, ohne uns umzudrehen. Das war ja nachts, war das ja, war dunkel, ohne uns umzudrehen. Sollten wir dann in den Ort reingehen und bei einer Post, wo eine Telefonzelle ist, auch warten und uns ein Taxi besorgen. Sie würden dann anrufen und sagen, wo der Wagen dann zu finden ist. Das haben wir auch dann gemacht, aber der Anruf kam nicht und ein Taxi gerufen und dem Taxifahrer nun nachts zu sagen, also wir müssen noch warten, das war nun etwas schwierig. Ich sagte immer, wir müssen noch einen Freund warten, der wollte noch kommen und so. Und dann, ja, nach längerer Zeit, noch eine Stunde oder so, die Geduld des Taxifahrers bewundere ich heute noch, nicht? Und das Vertrauen auch, nicht? Kam dann der Anruf und ja, das Geld ist angekommen. Sie entschuldigen sich dafür, dass der Wagen in eine Böschung reingefahren, dass sie ihn reingefahren haben. Ich müsste dann einen Abschleppwagen besorgen. Dafür hatten sie sich entschuldigt.
Arndt und Clausen nehmen ein Taxi, um zu dem Fahrzeug zu kommen.
Wir sind dann gefahren und haben dann geguckt und dann sah ich zufällig, da als wir langsam an einem Parkplatz vorbeifuhren, das Glitzern im Licht, da stand ein Auto in einer Böschung etwas tiefer und habe gesagt, also zum Taxifahrer anhalten, ich bezahle und wir holen den Wagen dann. Und der war dann neugierig oder so hilfsbereit, er sagt, ja, ich komme mit. Und dann kam er mit und ich dachte, oh Gott, wenn die Entführer uns noch sehen und jetzt sind wir zu dritt plötzlich wieder, ein Taxifahrer, ja, den konnten wir dann abfimmeln und dann sah ich, dass von einem Feldweg war so ein Wall, so ein Erdwall, der war so hoch, aufgeschüttet, so einen halben Meter hoch und damit da die Autos nicht vom Feldweg dann auf den Parkplatz und Autobahn drauf fahren vermutlich. Da war man festgefahren und ich habe dann versucht noch mit einer Erde rum und den Wagen rauszukommen, war nicht zu lösen. Ich bei Espo angerufen und die sagten, ja, sie holen Abschleppwagen. Bestellen. Ja, dann kam ein Abschleppwagen, also es war so ein kleiner, der hinten so ein Haken dran hatte. Und da sagte, ne, also das, was haben Sie denn gemacht? Also den kriege ich so nicht raus. Und dann sagte, ja, dann müssen wir uns selbst drum kümmern, nicht? Aber kaum waren die weg, kam dann die Autobahnpolizei. Und wollten nun wissen, wer der Fahrer ist. Ich habe mich identifiziert und also ich habe gesagt, ich bin der Fahrer, ich habe meinen Namen und so nicht genannt. Und was wir da gemacht hätten und wie das gekommen ist und was wir hier eigentlich machen. Sie sagen Hamburger Nummer. Nicht? Und ich sagte, ich bin nicht befugt. Also das stimmt, was ich jetzt sage. Ich bin nicht befugt, darüber zu reden. Nicht? Ich darf Ihnen keine Auskunft geben. Und ich muss mit meiner Dienststelle telefonieren. Dann rief ich Espo an und sagte, was soll ich jetzt machen? Hier ist Polizei und die Sonne ging auf, es wurde heller. Nicht? Hier ist Polizei. Und da sagten sie, ja, geben Sie mir mal. Ich wollte den Apparat dann geben, Handy geben. Nein, das wollten sie nicht. Sie wollten nicht mit meiner Dienststelle telefonieren. Nicht? Und dann wollte Espo die Autonummer haben und dann stellten sie sich vor, dass ich die nicht erkennen konnte.
Und das ging es immer noch hin und her, bis sie sich dann zurückzogen und sich berieten und mich fragten, ob ich bereit sei, 75 D-Mark zu bezahlen. Und ich sagte, ja, bin ich bereit, habe ich dann auch bezahlt. Ja, dann fahren wir die los und dann kam ein Abschleppwagen, der ihn rausgeholt hatte. Wir sind dann nach Hamburg gefahren. Espo war im Hotel Vier Jahreszeiten. Wir beide wollten dann rein und in Empfang. Wir wurden dann rauskomplimentiert. Wir waren jetzt verschwitzt und ich hatte Erde und Schmutz und nicht. Und wir wollten rausgehen. Also das, sie würden uns nicht durchstellen. In das Zimmer. Ich hatte Zimmernummer gesagt. Wer wohnt denn da? Ich sagte, kann ich nicht sagen. Nicht? Und ja, dann von draußen telefoniert, dann wurden wir reingeholt und Espo dann Jaintner dann dies alles dann erzählt, dass wie das gelaufen ist, was gewesen ist. Und dann ging es ja darum, jetzt 48 Stunden zu warten. Nicht, das war eine heftige Zeit. Das Geld ist weg. Das ist bestätigt worden. Lassen Sie ihn noch frei. Nicht? Mord oder alles ging durch den Kopf. Nicht? Und ich bin ein Stück dann auch mitverantwortlich dafür, mit anderen zusammen. Nicht? Also nicht ich alleine, aber das musste ich mit mir ja auch abmachen. Also diese Gedanken, diese Sorgen, und das ging ständig durch den Kopf. Und wir hatten noch uns dann getroffen und ja, und dann wahnsinnig viel geraucht und nicht geschlafen und immer auf einen Anruf wartend. Ja, dann kam nachts, dann auf den Sonnabend kam dann der Anruf, dass er frei ist. Ich habe geheult. Das kommt jetzt wieder hoch. Ich habe das mal geheult, nicht, dass so das. Ich konnte es einfach nicht fassen, nicht? Also dass es jetzt gelöst war. Ganze Anspannung, alles.
Bei der Pressekonferenz des Landeskriminalamts wenig später feiern die Ermittler ihren Erfolg. Vor Christian Arns Pfarrhaus wartet unterdessen die Presse. Er entgeht den Journalisten, indem er den Hinterausgang nimmt. Interviews will er keine geben. Übrigens, kurz nach der Freilassung des Multimillionärs wird Arndt von seinem Postboten angesprochen. Der gratuliert zum erfolgreichen Ende der Entführung und sagt, er sei so erleichtert. In den Wochen davor habe er schon gedacht, der Pastor sei irgendwie kriminell. Wieso? Na, weil ich die Anweisung hatte, alle Briefe, die an sie gerichtet waren, bei meinem Vorgesetzten abzuliefern. Arndt erfährt jetzt, dass es tatsächlich einen gerichtlichen Beschluss gab. Nicht nur die Post wurde geöffnet, die ganze Zeit wurde auch sein Telefon abgehört. Ein zweifelhaftes Unterfangen bei einem Mann der Kirche. Gebracht hat es der Polizei nichts. Die entscheidende Kommunikation mit den Entführern fand am Mobiltelefon statt und das war nicht auf Arndt registriert. Übrigens, ein paar Wochen nach der Entführung sind Pastor Arndt und Michael Herrmann bei Jan-Philipp Remsmar daheim zum Essen eingeladen, als Dankeschön. Die Jagd nach den Tätern läuft da auf Hochtouren. 4 Wochen dauert es, bis die Polizei in Gahlstedt bei Bremen das Haus findet, in dem Remsmar festgehalten wurde. Über den Mietvertrag kommen die Fahnder auf die Spur von zweien der Entführer. Sie werden in Spanien festgenommen und zu 5 bzw. 10,5 Jahren Haft verurteilt. Ein dritter Komplize stellt sich 1998, ihm werden 6 Jahre aufgebrummt. Nur die Fahndung nach Thomas Drach, dem sogenannten Superhirn, verläuft zunächst erfolglos. Er führt als Anthony Lawlor, angeblich britischer Staatsbürger, ein luxuriöses Leben in Uruguay, hat sich dort eine teure Villa gemietet, fährt ein Mercedes Cabrio und hat eine schöne Frau an seiner Seite. 1998 macht Drach einen Fehler. Er telefoniert mit einem alten Freund und erwähnt in dem Gespräch, dass er, wo er doch schon mal in der Stadt sei, zum Konzert der größten Band der Welt gehen werde. Die Polizei, die das Telefon des Freundes abgehört hat, ist sicher. Von den Rolling Stones ist die Rede. Dass deren nächster Auftritt in Buenos Aires stattfindet, ist leicht in Erfahrung zu bringen. Die argentinische Polizei nimmt Drach fest, er wird ausgeliefert und in Hamburg verurteilt. Bis zum 21. Oktober 2013 sitzt er hinter schwedischen Gardinen. Lange hat er seine Freiheit nicht genießen können. Er ist inzwischen erneut in Haft. Er soll an mindestens 3 Überfällen auf Geldtransporte beteiligt gewesen sein und dabei versucht haben, einen Geldboten zu töten. Die Staatsanwaltschaft Köln wirft ihm unter anderem versuchten Mord vor. Für alle, die Hamburg und Hamburgs Geschichte lieben, der Hinweis: Die neue Ausgabe des historischen Magazins Unser Hamburg ist im Zeitschriftenhandel erhältlich. Mit 130 Seiten Stadtgeschichte, lebendig und packend erzählt, für 8,95 Euro.
Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast. Noch mehr Historisches aus Hamburg, wie zum Beispiel das Buch zu dieser Serie oder die Magazine Unser Hamburg, finden Sie auch online in unserem Mopo-Shop unter www.mopo-shop.de.